Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
18 Uhr, Schweizer Radio, Echo der Zeit. Energiezukunft Schweiz. Es ist eine große Kiste, sagt Bundesrätin Leuthard. Wir schauen, was drin ist und wie viel es kostet. Peer Steinbrück schwingt sich in den Sattel. Er reitet gegen Merkel, der Mann, der uns einst mit der Kavallerie drohte.
Die muss man nicht unbedingt ausreiten. Die Indianer müssen nur wissen, dass es sie gibt. Und wenn das alleine schon Nervosität hervorruft, dann kommt er ja richtig Zug in den Kamin.
Jetzt ist Steinbrück Kanzlerkandidat der SPD. Dann der gelähmte Riese. Die UNO versinkt in den Problemen der Welt. Und schließlich goldene Zeiten für steile Karrieren.
Ich glaube, Unternehmen haben jetzt endlich gemerkt, dass es ohne ihre qualifizierten Frauen überhaupt nicht gehen kann.
Die Hoffnung auf die Frauenquote, unsere Reportage aus Hamburg. Echo der Zeit am Mikrofon, Ursula Hürzeler. Soll die Energiewende gelingen, muss der Energieverbrauch abnehmen und Vorschriften werden verschärft. Das ist die bundesrätliche Strategie, mit der er den Bundesausstieg aus der Atomenergie erreichen will. Aus dem Bundeshaus, Geraldine Eicher.
Die Reform ist tiefgreifend. Im Zentrum stehen die Förderung von erneuerbaren Energien sowie Effizienzmaßnahmen. Der Energieverbrauch soll um 35% sinken, insbesondere dank strengen Bauvorschriften und Auflagen bei Sanierungen. Stromunternehmen sollen verpflichtet werden, ihre Kunden zum Energiesparen zu bringen. Bei den Fahrzeugen sind schärfere Vorschriften beim CO2-Ausstoß geplant. Für Feinjustierungen sei sie offen, sagt Energieministerin Doris Leuthard, nicht aber beim Grundsatz.
Es gibt meines Erachtens keine Alternative. Die Stoßrichtung, viel mehr Effizienz als heute, viel mehr Erneuerbare als heute, Netzausbau, ich glaube, da kann niemand dagegen sein.
Voraussichtlich werde auch der Bau von 1 bis 2 Gaskombikraftwerken nötig. Wird die Energiestrategie so umgesetzt, steigen die Energiekosten bis in 40 Jahren um bis zu 30%. Aber auch der Bau neuer Atomkraftwerke würde kosten, sagt Bundesrätin Leuthard. Ab 2020 will der Bundesrat noch mehr Anreize zum Energiesparen setzen. Im Vordergrund steht eine Lenkungsabgabe, das bedeutet höhere Energiepreise. Das sei ein sinnvolles Mittel.
Energie ist grundsätzlich günstig und wenn es günstig ist, ist es leider so beim Menschen, dass er nicht unbedingt viel Willens aufbringt zu sparen.
Der Bundesrat prüft eine ökologische Steuerreform mit einer Lenkungsabgabe auf Heizöl, Strom und Benzin. Die Einnahmen sollen via Steuergutschriften oder Krankenkassenprämien an Haushalte und Unternehmen zurückvergütet werden. Das Finanzdepartement schlägt bis in einem Jahr vor, wie eine ökologische Steuerreform umgesetzt werden könnte.
Das große Ziel und die vielen kleinen Schritte, darüber sprechen wir gleich nach den Nachrichten mit Miriam Knecht.
In Deutschland wird Peer Steinbrück Kanzlerkandidat der SPD. Parteichef Sigmar Gabriel hat den ehemaligen Finanzminister als Herausforderer von Bundeskanzlerin Angela Merkel vorgeschlagen. Er nehme diese Herausforderung an, sagte Steinbrück, mit dem Ziel, für die SPD die Bundestagswahlen vom Herbst 2013 zu gewinnen. Der Bundesrat verteidigt den Gripenkauf. Von Anfang an sei klar gewesen, dass die Kosten für das neue Schweizer Kampfflugzeug eine Rolle spielten. Das hätten auch die Flugzeugbauer gewusst. Die Sicherheitspolitische Kommission hatte das Auswahlverfahren kritisiert. Den Anbietern sei zu wenig bekannt gemacht worden, dass am Ende nicht das technisch beste Flugzeug das Rennen mache, sondern das preiswerteste. Frankreich will das Staatsbudget im nächsten Jahr um 37 Milliarden Euro verbessern. Um das zu erreichen, sollen Unternehmen und Besserverdienende mehr Steuern zahlen und der Staat soll 10 Milliarden Euro weniger ausgeben, wie Premierminister Jean-Marc Ayrault erklärte. In Italien haben heute Zehntausende Staatsangestellte gestreikt. Sie protestierten zusammen mit Ärzten und Studenten gegen die Sparpolitik der Regierung Monti. Premierminister Monti will bis 2014 in der Verwaltung rund 6 Milliarden Euro einsparen und jede 10. Stelle streichen. In China hat die Kommunistische Partei den früheren Spitzenfunktionär Bo Xilai ausgeschlossen. Zudem hat sie ein Strafverfahren eingeleitet, unter anderem, weil Bo Schmiergelder angenommen und verteilt haben soll. Bo Xilai galt bis vor wenigen Monaten als möglicher Spitzenkandidat der künftigen Führung Chinas. Kenianische Armeeeinheiten sind nach eigenen Angaben in der somalischen Stadt Kismayo gegen radikal-islamische Shabab-Milizen vorgegangen. Ein Armeesprecher sprach von einem Sieg und sagte, die kenianischen Truppen hätten die Milizen weitgehend aus Kismayo vertrieben. Nun seien Einheiten der afrikanischen Friedenstruppen auf dem Weg in die Stadt, um die Kontrolle zu übernehmen. Die britische Bankenaufsicht will auch nach dem Skandal um den Libor am Interbankenzinssatz festhalten. Es geht um den Zinssatz, zu dem sich Banken untereinander Geld leihen. Neu soll aber eine externe Stelle den Libor-Satz überwachen und nicht mehr die Banken selber. Zudem soll es strafrechtliche Konsequenzen haben, wenn jemand versucht, den Zins zu manipulieren. Mehr als ein Dutzend Großbanken stehen unter Verdacht, den Libor-Satz manipuliert zu haben. Untersuchungen laufen auch gegen UBS und Credit Suisse. Die Bank of America zahlt in einem Vergleich 2,5 Milliarden Dollar. Damit legt sie eine Sammelklage von Aktionären bei, die im Zusammenhang mit der Übernahme der Investmentbank Merrill Lynch geklagt hatten. Die Bank of America weist den Vorwurf zwar zurück, sie habe bei der Übernahme falsche Angaben gemacht. Trotzdem zahlt sie die 2,5 Milliarden Dollar. Damit wolle sie ein Gerichtsverfahren verhindern. Ein solches wäre noch teurer und berge zu viele Risiken, begründet die Bank ihren Entscheid. Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index schloss bei 6.496 Punkten im Minus von 0,8%. In New York steht der Dow Jones Index bei 13.412 Punkten im Minus von 0,6%. Der Euro wird zu 1.2086 gehandelt und der Dollar zu 94,04 Rappen. Das Wetter. Am Abend und in der Nacht nimmt die Bewölkung zu und erster Regen fällt. Morgen ist es wechselnd bis stark bewölkt und zeitweise regnet es, besonders in den Bergen und im Süden. Die Temperatur im Norden noch 16, im Süden bis 18 Grad.
Sie hören Echo der Zeit mit diesen Themen. Strom ohne Atom. Umdenken, umlenken und mehr bezahlen. Die Vorschläge des Bundesrates und die Reaktionen darauf. Dann Gripen im Aufwind. Der Bundesrat stärkt Uli Maurer den Rücken. Aktion Klare Kante. Die SPD will Peer Steinbrück als Kanzlerkandidaten. Zahnloser Tiger. Die UNO blockiert sich selbst. Und schließlich Frauenquoten. Weshalb die Chefin von Kate's Popcorn in Hamburg dafür ist und die Deutsche Commerzbank trotz Sympathien dagegen. Echo der Zeit, eine Sendung, die wir auch als Podcast anbieten. Der Bundesrat will die Energieversorgung umbauen und so den Ausstieg aus der Atomenergie schaffen. Jetzt legt er dazu ein konkretes Programm vor mit vielen neuen Vorschriften. Denn der Weg zum Ziel, der wird ein steiler sein. Christian von Burg hat die Details.
Der Energieverbrauch soll massiv sinken, um 35% bis im Jahr 2035 verglichen mit dem Jahr 2000. Das tönt gut, betrifft aber vor allem Benzin und Heizöl. Beim Strom sieht es anders aus, sagt Energieministerin Doris Leuthard.
Der Stromverbrauch ab 2020, dort streben wir die Stabilisierung des Verbrauchs an. Und das ist schon sehr ambitiös, wenn wir von Strom reden.
2020, etwa dann, werden die alten Atomkraftwerke Mühleberg, Beznau 1 und 2 vom Netz gehen. Dass die erneuerbaren Energien diese Lücke noch nicht füllen können, hängt die Energieministerin nicht an die große Glocke. Auf Nachfrage sagt sie aber,
in dieser Übergangsphase ist damit zu rechnen, dass entweder der Import oder auch ein bis zwei Gaskraftwerke, wenn man das in der Schweiz haben will und nicht importieren will, ersetzen müssen.
Ohne Gaskraftwerke oder Stromimporte lässt sich die neue Energiestrategie in den nächsten Jahren also nicht durchsetzen. Und dies, obwohl der Ausbau von Wasser- und Windkraftwerken jetzt schneller vorwärts gehen soll. Der Bund will die Kantone verpflichten, gezielt Gebiete für die Energienutzung zu bestimmen. Die Umweltorganisationen sollen frühzeitig mit einbezogen werden, sagt Leuthard.
dort findet dann eigentlich ja, die Auseinandersetzung statt, wo hat es geeignete Windstandorte, wo, welche Gewässer nutzt man und wo überlässt man es dem Schutzgedanken.
Ebenfalls Tempo machen will sie beim Ausbau der Stromnetze. Einsprachen gegen Hochspannungsleitungen sollen nicht mehr bis vor Bundesgericht gelangen. Außer es ginge um Rechtsfragen von grundsätzlicher Bedeutung, schreibt der Bundesrat. Auch für die großen Stromproduzenten gibt es eine fundamentale Änderung. Sie sollen nicht mehr nur am Strom verdienen, den sie verkaufen. Neu sollen sie ihre Kunden auch zum Stromsparen bringen, und zwar zwischen 1 und 2% des Verbrauchs pro Jahr, sagt der Direktor des Bundesamtes für Energie, Walter Steinmann. Sie sollen, sagt er,
beispielsweise den Konsumentinnen und Konsumenten entsprechende LED-Lampen, die 80% weniger Strom verbrauchen, zu guten, günstigen Konditionen anzubieten.
Dafür erhalten die Energiekonzerne sogenannte weiße Zertifikate. Erreicht eine Firma ihr Stromsparsoll nicht, muss sie eine Buße bezahlen. Beim Verband der Schweizerischen Elektrizitätsunternehmen kommt diese Idee nicht gut an. Präsident Kurt Rohrbach sagt,
wo es für mich etwas hart ist, wenn wir verantwortlich werden dafür, wie viel die Konsumenten verbrauchen.
Das sei eine Ungleichbehandlung gegenüber allen anderen Energieträgern. Noch schlechtere Noten bekommt die Energiestrategie des Bundesrates bei der SVP. Die Regierung setze weiterhin auf das Prinzip Hoffnung, denn mit den geplanten Massnahmen könne nur rund die Hälfte der Ziele erreicht werden. Die FDP sieht das ähnlich und fordert eine Volksabstimmung über die Energiestrategie. Begrüßt werden die Pläne von Doris Leuthard bei der SP, den Grünen und bei den Umweltverbänden. Kritisiert wird aber der weite Planungshorizont bis 2050. Patrick Hofstetter vom WWF sagt,
wir sind mit der Stoßrichtung definitiv zufrieden, denken aber, dass das Ganze nicht 2050, sondern mindestens 15 Jahre vorher umgesetzt sein muss.
Wenn es nicht schneller gehe, sagt Hofstetter, brauche es eben Gaskraftwerke und das sei eine Sackgasse. Bis Ende Januar haben nun alle Interessengruppen Zeit, die zahlreichen Papiere aus dem Energiedepartement zu lesen und im Detail zu kommentieren.
Christian von Burg. Es wird wahrscheinlich richtig teuer. Schweizer Haushalte werden bald 20-30% mehr für ihren Energieverbrauch bezahlen müssen. Ich bin nun verbunden mit Philipp Burkhardt im Bundeshaus. Reicht das überhaupt, wenn dereinst alle Atomkraftwerke abgeschaltet sind?
Nein, es reicht nicht und es reicht bei weitem nicht. Noch vor einem halben Jahr hieß es, die energiepolitischen Ziele des Bundesrates könnten mit diesen Massnahmen bis ins Jahr 2050 nur zu 55% erreicht werden. Jetzt ist dieser Wert sogar noch zusammengeschrumpft. Den schriftlichen Unterlagen entnimmt man, dass sogar nur noch 45% erreicht werden bis 2050. Noch schlimmer, wenn man das Jahr 2020 als Maßstab nimmt, da sind es sogar unter 40%. Mit anderen Worten, man verschiebt das Problem einfach auf die nächste Generation und hofft auf weitere, noch einschneidendere Maßnahmenpakete, die dann aber andere Bundesräte verantworten müssen.
Überhaupt, wie verlässlich sind denn diese Schätzungen, die Bundesrätin Leuthard heute präsentiert hat?
Ja, da sind enorm viele Unsicherheitsfaktoren dabei. Kein Mensch weiß zum Beispiel, ob das Potenzial für erneuerbare Energien, das der Bundesrat ausweist, auch tatsächlich erreicht werden kann. Da wird zwar ein riesiger Apparat aus Förderabgaben und Vorschriften aufgefahren, aber über Erfolg oder Misserfolg wird nicht zuletzt der Markt entscheiden. Sehr viel muss zugebaut werden. Sehr vieles, zum Beispiel ob die nötigen Übertragungsnetze, die einst zur Verfügung stehen, ist noch offen. Und dann rechnet der Bundesrat in seinen Plänen auch fix schon mit Energieformen, zum Beispiel mit der Geothermie, von denen einzelne Experten sagen, dass das Potenzial in der Schweiz im schlimmsten Fall bei null liegt.
Grüner soll unsere Energieversorgung werden. Für erneuerbare Anlagen gibt es Subventionen. Daneben sollen die Schweizer auch Energie sparen, zum Beispiel indem Häuser besser isoliert werden. Ist dafür denn genügend Geld vorhanden?
Ja, da setzt der Bundesrat weiterhin auf das sogenannte Gebäudeprogramm, das es ja schon gibt. Da werden mit Einnahmen aus der CO2-Abgabe, die auf Brennstoffen erhoben wird, Subventionen an Hausbesitzer ausgeschüttet, die ihre Häuser sanieren. 600 Millionen sollen künftig zur Verfügung stehen, dreimal so viel wie bisher. Das bedingt, dass die CO2-Abgabe erhöht wird, also heizen wird teurer. Gleichzeitig soll aber ja der CO2-Verbrauch massiv gesenkt werden. Damit gibt es aber wieder weniger Geld aus der CO2-Abgabe. Also dieses Finanzierungskonzept steht eher auf wackeligen Beinen. Kein Wunder greift der Bundesrat jetzt zu scharfen Vorschriften für Hausbesitzer. Sie sollen damit schlicht und einfach zu Sanierungen gezwungen werden, die sie selber berappen müssen.
Trotzdem, falls das alles nicht reicht und wenn es dann wirklich so kommt, kommen dann doch eben wieder die umstrittenen Gaskraftwerke? Wird es denn überhaupt irgendwie ohne gehen?
In der Medienkonferenz hat Energieministerin Leuthard noch von einer Rückfallposition gesprochen bei Gaskraftwerken. Wenn man dann nachgefragt hat oder wenn man die schriftlichen Unterlagen studiert, tönt es anders. Zur Deckung der Nachfrage braucht es Gaskombikraftwerke, heißt es klipp und klar und schriftlich in den Unterlagen. Von mindestens einem Werk bis 2020 ist die Rede. Gas ist nötig, weil erneuerbare Energien unregelmäßig anfallen. Interessant ist in diesem Zusammenhang übrigens auch, dass der Bundesrat erstmals schreibt, dass es Backup-Kapazitäten brauche, mit denen Betriebsausfälle großer Produktionsanlagen aufgefangen werden könnten. Also die Regierung rechnet offensichtlich mit Blackouts ohne solche Backups, um es mal neudeutsch zu sagen.
Es wird umgedacht, es soll auch umgelenkt werden. Was ist denn aus der ökologischen Steuerreform geworden, die Finanzministerin Wittmer-Schlumpf ja propagiert?
Die scheint in ziemliche Ferne gerückt. Man lässt vom Finanzdepartement mal ein Konzept ausarbeiten, das dann übernächstes Jahr konkretisiert werden soll. Die bundesrätliche Strategie setzt zurzeit vielmehr auf eine neue Energieabgabe ab 2020. Anstelle der bisherigen CO2-Abgabe und der Einspeisevergütung. Und diese Abgabe, sagt der Bundesrat, könnte dann auch als Lenkungsinstrument eingesetzt werden.
Sprechen wir noch kurz über das Auto. Auch dort will der Bundesrat ja Energie sparen. Statt 130 Gramm CO2-Ausstoß pro Kilometer sollen bis 2020 nur noch 95 Gramm erlaubt sein. Heißt das, die meisten von uns müssen bald ein neues Auto kaufen?
Nein, die schärferen Vorschriften, die gelten nur für Neuwagen. Wir müssen also nicht neue Autos kaufen, aber wir müssen, wenn wir neue Autos kaufen, auf Fahrzeuge umsteigen, die weniger Schadstoffe ausstoßen.
Das ganze Paket ist riesig und kompliziert. Wie stehen denn einfach so überschlagsmäßig die politischen Chancen, dass es durchkommt? In groben Zügen zumindest?
Ja, also das Paket ist dermaßen umfangreich, dass jeder irgendetwas findet, das ihm nicht passt. Das könnte sich kumulieren am Schluss und die Energiestrategie ins Wanken bringen im Parlament. Ziemlich sicher gibt's auch noch eine Volksabstimmung. Und ob höhere Preise, höhere Abgaben, schärfere Vorschriften beim Volk eine Chance haben, naja, wir werden es sehen.
Philipp Burkhardt aus dem Bundeshaus mit seinen Einschätzungen. Die Kritik aus dem Parlament war laut und heftig, der Bericht einer Untersuchungskommission äußerst kritisch. Allesamt monierten sie, der Kauf des schwedischen Kampfjets Gripen sei ein großes Risiko. Nun aber greift der Gesamtbundesrat dem Gripen unter die Flügel und dem Verteidigungsminister unter die Arme. Der Bundesrat verteidigt den Gripen-Deal. Dominik Meyer.
Es ist ein guter Tag für Ueli Maurer. Der Gesamtbundesrat lässt kaum einen Kritikpunkt am Gripen-Deal gelten und pariert den kritischen Untersuchungsbericht der Sicherheitspolitischen Kommission des Nationalrats in einer neunseitigen Antwort. Die Parlamentarier hatten den Kauf des schwedischen Jets als riskant bezeichnet. Die Antwort des Bundesrats: Viele offene Punkte seien in der Zwischenzeit geklärt, und zwar mit dem vor einem Monat unterschriebenen Rahmenabkommen mit Schweden. Darin garantiert der Staat Schweden für Preis, Liefertermin und Leistungsumfang des Gripen. Der Bundesrat ist zufrieden mit dieser Absicherung und schreibt, Zitat:
Der schwedische Staat geht mit seinem Engagement in diesem Projekt ein erheblich größeres Risiko ein als die Schweiz.
Die Garantien sind nicht unumstritten. Der Präsident der FDP, Philipp Müller, hatte zusätzlich Vertragsstrafen verlangt, für den Fall zum Beispiel, dass der Gripen verspätet geliefert würde. Der Bundesrat antwortet auf diese Kritik wie folgt:
Konventionalstrafen wären aus Sicht des Bundesrats in finanzieller Hinsicht unnötig und aus diplomatischen Gründen unangebracht.
Der Bundesrat hatte sich vor allem wegen des vergleichsweise tiefen Preises für den Gripen und gegen die Konkurrenten Eurofighter und Rafale entschieden. Der parlamentarische Untersuchungsbericht hatte kritisiert, im Auswahlverfahren sei nicht klar gewesen, dass der Preis die wichtigste Rolle spielen werde. Diesen Vorwurf weist der Bundesrat nun entschieden zurück. Es habe allen Beteiligten klar sein müssen, wie wichtig das Geld sei.
Im Übrigen wurde die Diskussion über die Finanzierung der Armee seit einigen Jahren so öffentlich und intensiv geführt, dass es erstaunen müsste, wenn die Bewerber und die Öffentlichkeit zum Eindruck gelangt wären, der leistungsfähigste Bewerber werde gewählt, unabhängig von den Kosten.
Der Bundesrat stellt sich also hinter Verteidigungsminister Maurer. Heute hat er auch Auszüge aus dem Rahmenabkommen mit Schweden veröffentlicht. Ausgerechnet die Passage zum Preis aber bleibt unter Verschluss. Das habe damit zu tun, dass der Kaufpreis auch Produkte von Drittherstellern beinhalte, heißt es auf Anfrage im Verteidigungsdepartement VBS. Es bleibe aber beim Gesamtpreis von 3,1 Milliarden Franken. Ueli Maurer Sprecherin Sonja Markelist wünscht, dass der Gripen nun endlich aus den Schlagzeilen fliegen kann.
Wir hoffen und gehen davon aus, dass wir mehr Klarheit und Transparenz schaffen konnten. Dies auch im Hinblick auf die anstehende politische Diskussion. Die Beschaffung des Gripen wird im Frühling im Rahmen des Rüstungsprogramms im Parlament behandelt.
Ob sich die Wogen nun glätten, bleibt abzuwarten. SVP-Nationalrat Thomas Hurte, der die Untersuchung der Parlamentskommission geleitet hatte, wollte die heutige Antwort des Bundesrats auf Anfrage nicht kommentieren. Andere Grippenkritiker waren nicht erreichbar. Für einmal also bleiben die politischen Angriffe auf den Grippen aus. Die Ruhe aber könnte trügerisch sein.
Wer soll nächstes Jahr bei der Bundestagswahl gegen Angela Merkel antreten? Bisher hieß es bei den Genossen stets, das wird Ende Jahr entschieden. Im Rennen war eine Troika von Fraktionschef Steinmeier, Parteichef Gabriel und dem früheren Finanzminister Steinbrück. Heute dann hat die SPD vorzeitig entschieden. Peer Steinbrück soll es sein. Aus Berlin, Kasper Selk.
Ein prominentes SPD-Mitglied hatte sich schon lange auf Peer Steinbrück festgelegt. Deswegen sagte Parteichef Sigmar Gabriel am Schluss seiner heutigen Bekanntgabe des Kandidaten lakonisch:
In der SPD ist alles wie früher. Am Ende behält Helmut Schmidt immer recht.
Die in Deutschland während Monaten heiß diskutierte Entscheidung, wer von den drei Kandidaten, wer von der Troika Steinmeier, Steinbrück und Gabriel Spitzenkandidat werden solle, diese Entscheidung sei eigentlich ganz leicht zustande gekommen, erklärte Sigmar Gabriel. Er selber habe sich schon vor 1,5 Jahren entschieden, das nicht zu machen. Und Kollege Frank-Walter Steinmeier habe ihn vor 4 Wochen informiert, dass auch er nicht in Frage komme. Deswegen hätten er, Sigmar Gabriel, der Parteichef und Peer Steinbrück vor 2 Wochen noch einmal gründlich geredet und die Sache geklärt. Dass der Entscheid nicht wie immer angekündigt Ende Jahr, sondern jetzt schon heute bekannt gegeben wurde, erklärte Gabriel mit dem Druck der Basis, die eine Entscheidung gewünscht habe. Und?
Außerdem kann ich verstehen, dass auch Frank-Walter Steinmeier dem wachsenden öffentlichen Druck auf eine Erklärung von ihm nur noch mühsam standhalten kann.
Deswegen sei es halt jetzt anders gekommen, als man immer geplant habe. Steinbrück sei der Beste und der Richtige, speziell angesichts des Hauptwahlkampfthemas, das die SPD sich vorgenommen habe, nämlich die Bändigung der Finanzmärkte, die Rückeroberung der demokratischen Kontrolle, sagt Gabriel.
Diese Bändigung der Finanzmärkte und ein neues soziales Gleichgewicht ist unser Wahlkampfthema für die Bundestagswahl 2013 und für dieses Ziel und diese Aufgabe ist nach unserer festen Überzeugung Peer Steinbrück der richtige Kandidat und vor allen Dingen der beste Kanzler, den Deutschland dafür finden kann.
Steinmeier und Gabriel äußerten sich nicht zu den Gründen, weshalb sie schließlich nicht antreten wollten. Beide stellten sich aber in ihren Erklärungen voll hinter den Kandidaten Steinbrück.
Lieber Peer, dir persönlich verspreche ich, ich werde mich in diesem Wahlkampf so engagieren, als wäre es mein eigener.
Steinbrück selber hielt sich mit Erklärungen noch zurück. Er wolle den nun anstehenden Entscheidungen der Parteigremien nicht vorgreifen. Er sagte nur so viel, die Regierung Merkel habe abgewirtschaftet, sie müsse abgelöst werden. Und?
Ich nehme diese Herausforderung an. Und ich nehme diese Herausforderung an, um mit und für die SPD die nächsten Bundestagswahlen zu gewinnen. Das ist der Anspruch, das ist der Ehrgeiz.
Dass mit ihm jetzt ein Mann die SPD anführt, der in Wahlen bisher immer verloren hat, der in den Umfragewerten auch deutlich hinter Angela Merkel zurückliegt, das ist den Genossen bewusst. Das wäre allerdings mit den beiden anderen nicht anders gewesen.
Nun soll es also Peer Steinbrück richten. Vor Monaten wurden seine unüberhörbaren Ambitionen noch belächelt. Ist er nun aber der beste Mann für die SPD oder einfach der Einzige, der wirklich gegen Merkel antreten will? Die Frage geht an Kaspar Selk in Berlin.
Ob er der Beste ist, ist natürlich Ermessensfrage. Viele in der SPD sehen das klar so. Aber er ist in der Tat vor allem als Einziger noch übrig geblieben. Bei Frank-Walter Steinmeier waren es offenbar unter anderem private Gründe, die Gesundheit, die zu seinem Rückzug geführt haben. Gabriel redet davon, er habe schon seit eineinhalb Jahren gesagt, der Parteivorsitz und der Kanzlerkandidat müssen getrennt bleiben. Da habe ich meine Zweifel. Er wird jedenfalls noch häufig beantworten müssen, weshalb er denn alle so lange hat warten lassen, wenn er das schon so lange gewusst haben will. Also kurz, um Ihre Frage zu beantworten, Steinbrück gilt für viele als der aussichtsreichste, aber er war der Letzte, der noch übrig blieb.
Der linke Flügel der SPD liegt mit dem eher rechten Haudegen Steinbrück seit Jahren über Kreuz. Kann er seine internen Kritiker denn jetzt ins Boot holen?
Es ist klar, das wird noch Diskussionen geben, das wird noch Widerstand geben. Allerdings haben sich heute nach der Ernennung von Steinbrück einige auch vom linken Flügel klar für ihn geäußert. Offensichtlich einfach, weil eine andere, plausiblere, erfolgversprechendere Alternative nicht da war. Also vielleicht wird das doch nicht so dramatisch, wie das zuerst ausgeschaut hat. Aber das wird sehr stark davon abhängen, wie sich die SPD zur großen, noch ausstehenden Sachfrage positioniert. Da geht es um die langfristige Absenkung der Renten, die angesichts der Bevölkerungsentwicklung nicht auf dem heutigen Stand behalten werden können, wenn man nicht neue Geldquellen findet. Hier liegt eindeutig noch Sprengstoff in der Partei. Da geht es wirklich um eine sozialpolitische Grundsatzfrage. Und davon wird das auch abhängen.
Während der Großen Koalition war Steinbrück ein starker Pfeiler in Merkels Kabinett. Er kennt ihre Schwächen genau. Macht ihn das für Sie jetzt besonders gefährlich?
Ich glaube nicht. Sie kennt ja auch seine. Ich glaube nicht, dass das ein Argument speziell für ihn ist. Ich glaube eigentlich eher, dass sein Antreten gegen Frau Merkel ein Handicap werden könnte. Zum einen könnte er als ein Vertreter des konservativen Flügels der SPD ein Problem kriegen, sich von Merkel wegzuprofilieren, weil sie sich ja ihrerseits stark nach links bewegt hat. Ich mache ein paar Beispiele. Die Altersarmut ist heute ein CDU-Thema. Familienpolitik, Energiewende, da gibt es kaum Unterschiede. Wehrpflicht, Finanztransaktionssteuer, lauter Themen, bei denen er als konservativer SPD-Mann Mühe haben wird, eine klare Alternative anzubieten. Das ist das eine. Und das andere, ein rhetorisch hart zuschlagender Mann gegen eine ruhig auftretende Frau, das kann sehr schnell grob, das kann sehr schnell unfein wirken. Also ich glaube, das wird für ihn nicht nur einfach, gegen Merkel anzutreten.
Man kann sich den Wahlkampf ja schon fast vorstellen. Es wird um Abzocke gehen bei Steinbrück, um skrupellose Banker und gewissenlose Steuerflüchtlinge, die letztlich allesamt die ehrlichen Bürger betrügen. Kurzum, als ehemaliger Finanzminister hat Steinbrück dafür das ideale Profil.
Das sehen die meisten Kommentatoren hier so. Er sei ein ganz großer Finanzspezialist, das sei genau der richtige Mann zur richtigen Zeit. Mir ist nicht wirklich so klar, ob das so bleiben wird. Es gibt auch Leute, die sagen, seine Kompetenz sei gar nicht so gewaltig. Und man darf eins nicht vergessen, Steinbrück kämpft jetzt heroisch gegen die deregulierten Finanzmärkte, mit einem Papier letzte Woche, das wirklich einiges umfasst. Aber Eichel und er waren noch vor kurzem die großen Deregulierer, das darf man nicht vergessen.
Ich kämpfe für Rot-Grün, sagt Steinbrück. Wie stehen denn da überhaupt die Chancen? Momentan kämen die beiden Parteien ja erst auf etwa 42%.
Es reicht beiden nicht im Moment, wobei die CDU noch das Problem hat, dass noch sehr unklar ist, ob ihr Partner FDP überhaupt wieder in den Bundestag kommt. Wenn nicht, dann haben sie ein großes Problem. Nach dem gegenwärtigen Stand ist die große Koalition von SPD und CDU immer noch eine ganz zentrale Option. Und gerade deswegen hat die SPD jetzt sehr, sehr laut gehupt. Wir wollen nicht die große Koalition, wir wollen alles, also eine rot-grüne Mehrheit. Es kommt ein zweites hinzu. Bei der FDP haben schon vor dem heutigen Tag einige wieder von der sogenannten Ampel geredet, also davon, dass man sich von der CDU lösen und mit den Roten und den Grünen zusammengehen könnte. Und jetzt, da mit Steinbrück ein Mann vorgeschlagen wird, der FDP am nächsten steht von den dreien, könnte das noch lauter werden, diese Stimmen. Und das macht auch die Nervosität aus, die man jetzt bei der CDU spürt. Die merken das auch.
Vielen Dank, Kaspar Selk. Mit ihm haben wir ganz weit nach vorne geblickt und jetzt sind wir wieder im Hier und Jetzt. Es ist 18 Uhr und 29 Minuten. Sie hören Echo der Zeit und erfahren gleich mehr über den Stillstand bei der UNO und den Aufstieg zur Spitze. Eine Geschichte nicht nur für Frauen. Selten waren die Prioritäten so klar. Syrien war das große Thema der UNO-Generaldebatte, die heute zu Ende geht. Über kein anderes Thema äußerten sich derart viele Spitzenpolitiker. Bei keinem anderen waren derart markige, ja dramatische Worte zu hören. Im Sicherheitsrat, in der Generalversammlung, in den Sitzungssälen und in den Korridoren. Nur, es fehlen die Taten. Aus New York, Fredrik Steiger.
Den Anfang machte der deutsche Außenminister Guido Westerwelle.
Wir dürfen auf keinen Fall aufgeben. Wenn wir aufgeben, dann geben wir die Menschen auf.
Westerwelle leitet zurzeit den UNO-Sicherheitsrat. Und der befasste sich während der UNO-Gipfelwoche Tag für Tag mit Syrien. Generalsekretär Ban Ki-moon nahm in seiner Grundsatzrede den Ball auf.
I urge the Syrian government to ensure access.
Er forderte von der syrischen Regierung, endlich freien Zugang für humanitäre Hilfe zu gewähren. Syriens UNO-Botschafter hörte im Saal zu, regungslos. US-Präsident Barack Obama machte anschließend klar,
in Syria, the future must not belong to a dictator who massacres his people.
Die Zukunft des Landes dürfe nicht einem Diktator gehören, der sein Volk massakriere. Der britische Premier David Cameron thematisierte vor allem die Massenmorde an Kindern.
Schools used as torture centers. Children used for target practice.
Schulen als Folterkammern, Kinder als Übungszielscheiben. Ihr Blut sei ein Fleck der Schande auf der Weste der Vereinten Nationen. Und Frankreichs Präsident François Hollande verlangte Taten, ohne zu sagen welche.
30.000 morts depuis 18 mois. Combien de morts encore devrons-nous attendre avant d'agir?
30.000 Tote bisher. Wie viele müssen noch sterben, so Hollande, bis die Welt handle? Handeln will auch die Schweiz im Rahmen ihrer Möglichkeiten. Bundespräsidentin Evelyn Wittmer-Schlumpf.
La Suisse demande donc que les auteurs de violations graves des droits de l'homme répondent de leurs actes.
Die Schweiz wolle dafür sorgen, dass die syrischen Kriegsverbrecher vor das internationale Strafgericht kämen. Viel weiter gehen will der Emir von Katar, Sheikh Hamad Al Thani. Er forderte rundweg, dass die arabischen Länder militärisch eingreifen. Sein Appell sorgte für großes Aufsehen, befolgen mag ihn niemand. Je länger die Gipfelwoche dauerte, umso mehr wuchs die Frustration. Das Morden geht weiter, die Weltgemeinschaft kann oder will es nicht verhindern. Guido Westerwelle.
I'm frustrated like you are about the situation.
Der saudische Prinz Turki Al-Faisal spricht wegen des russischen und chinesischen Vetos von einer totalen Lähmung des Sicherheitsrates.
It seems that the Security Council is totally paralyzed.
Dabei wäre es die Pflicht des Rates, etwas zu tun, sagt er. Doch nach Dutzenden von Verhandlungsstunden ist man keinen Millimeter weiter. UNO-Friedensvermittler Lakhdar Brahimi brachte es lakonisch auf den Punkt.
If I do not represent the entire council, I'm nothing.
Solange die UNO-Länder nicht geschlossen hinter ihm stehen, sei er als Vermittler ein Nichts.
Syrien ist nicht das einzige Problem, bei dem die UNO zurzeit gelähmt ist. Klima, Umwelt, Entwicklung, Menschenrechte, überall finden Gipfel statt, doch die Fortschritte sind bescheiden oder gar inexistent. Die Vereinten Nationen wirken derart kraftlos wie nie mehr seit dem Ende des Kalten Krieges. Ich habe Fredrik Steiger deshalb gefragt, was sind die Gründe dafür?
Der Hauptgrund ist die wieder verhärteten Fronten. Das alte Blockdenken ist zurück. Auf der einen Seite der Westen und seine Verbündeten gegen Russland, China und die dritte Welt auf der anderen Seite. Es geht da oft nicht um die Sache, sondern darum, wer ist dafür und von wem geht irgendein Vorschlag aus. Treiber sind sicher beispielsweise Russland und China, die ganz klar wieder eine nationalistische Politik verfolgen. Und viele Diktaturen oder Halbdemokratien, dort ist der arabische Frühling den Mächtigen wirklich in die Glieder gefahren. Sie haben Angst um die Macht und das belebt dort die alten Reflexe wieder. Und gleichzeitig ist auch der Westen weniger aktiv, vor allem weniger generös wegen der Finanzkrise, also Fortschritte im Bereich Umwelt, Entwicklung, Klima, die bisher vor allem auch mit westlichem Geld erkauft wurden, die gibt es jetzt weniger, weil weniger westliches Geld fließt.
Eine Fülle von Erklärungen, aber es geht ja um Macht, um die Vorherrschaft, etwa im Nahen Osten. Heißt das im Klartext, dass zum Beispiel in Syrien jede Lösung weiterhin blockiert wird?
Im Moment scheint das so. Es geht ja im Grunde gar nicht mehr hier in der UNO um Syrien, sondern ums Prinzip. Und diesem Prinzip wird
die Moral und die Vernunft geopfert. Und das Prinzip lautet, vor allem von Russland vertreten, dass jede Einmischung in die inneren Angelegenheiten eines Landes verhindert werden muss. Deswegen wird Diktator Assad gestürzt. Und mit dieser Unnachgiebigkeit ist inzwischen viel nationales Prestige auch verknüpft und das macht das Handeln enorm schwierig. Natürlich besteht die Möglichkeit, dass irgendjemand irgendwann, die Türkei, arabische Länder, militärisch eingreifen in Syrien, aber natürlich wäre das auch keine Lösung.
Bundespräsidentin Wittmer-Schlumpf hat bei ihrem Auftritt vor der UNO verlangt, dass zumindest bei Verbrechen gegen die Menschlichkeit das Vetorecht abgeschafft werden soll. Wäre das zumindest ein Anfang, um die Verkrustung irgendwie aufzubrechen?
Es könnte ein Teil der Lösung sein, denn die Blockierung des Sicherheitsrates ist ein wichtiger Teil des Problems. Auf der anderen Seite ist eben gerade die bisherige Unreformierbarkeit des Sicherheitsrates ebenfalls ein Problem. Und zwar seit Jahren, ob schon UNO-Chef Ban Ki-moon und viele andere seit Jahren immer nachdrücklicher fordern, der Sicherheitsrat müsse transparenter, repräsentativer werden, weniger durch die Vetomächte dominiert werden, hat sich bislang nichts getan. Die Schweiz versucht jetzt etwas zu bewirken dort. Aber die Widerstände der Vetomächte im Sicherheitsrat, irgendetwas zu ändern, sind enorm.
Die Reform des Sicherheitsrats ist eine große Baustelle, aber nicht die einzige. Was wären denn Möglichkeiten, um der UNO wieder zu mehr Durchsetzungskraft zu verhelfen?
Wenn man sagt, dass das Blockdenken das Problem ist, dann gilt es natürlich, diese Blöcke aufzuknacken oder zumindest aufzuweichen. Und das ist gerade eine Aufgabe auch für kleinere Staaten wie die Schweiz. Praktisch könnte das etwa bedeuten, dass man bei konkreten Anliegen, Menschenrechte, UNO-Reform, Klima oder Abrüstung, Allianzen schmiedet, und zwar Allianzen über die Blöcke hinweg. Beispielsweise eine Allianz für die Reform des Sicherheitsrates bestand aus der Schweiz, Singapur, Costa Rica, Jordanien und Liechtenstein. Um dann bei solchen Allianzen nicht dem Vorwurf zu begegnen, das sei ja nun ein Vorschlag allein aus dem Westen oder allein aus den Schwellenländern, und dann den üblichen Abwehrreflex zu provozieren. Allerdings dieser Weg, dieses Allianzen-Schmieden, dieses Blockdenken-Aufweichen, das ist ein sehr, sehr langer Weg, ein zäher Weg, und das wird Jahre dauern, bis sich hier etwas bewegt.
Das war Fredrik Steiger aus New York. Wo sind sie nur, all die gut ausgebildeten Frauen auf den Teppich-Etagen? Viele schließen das Studium mit Bestnoten ab, werden im Berufsleben aber bald von Männern überholt. An den wirtschaftlichen Entscheidungsprozessen großer Unternehmer sind Frauen so gut wie gar nicht beteiligt. Das Problem ist europaweit bekannt, seit Jahren schon. Löbliche Ausnahmen sind die skandinavischen Länder. Jetzt ist das Thema plötzlich wieder omnipräsent. Von Brüssel bis Berlin wird über eine feste Frauenquote gestritten, besonders heftig in Deutschland. Simon Fatzer wollte wissen, wie es dort steht mit den Frauen ganz oben.
Das Einzige, was in diesem Hamburger Betrieb an eine gläserne Decke stößt, sind Popcorn. Susanne Niederbremer ist Geschäftsführerin der Manufaktur Kate's Popcorn und das gefällt ihr.
Es fühlt sich gut an.
Erst recht, weil das kleine Unternehmen richtig gut läuft und mit Produzieren kaum nachkommt. Das Team ist auch übersichtlich. Neben einem Angestellten packen Mann und die knapp 20-jährigen Drillinge mit an.
Ich packe das Popcorn in die Tüten.
Ich bin für die Verpackung eigentlich mit zuständig. Ich schweiße das Popcorn mit unserem Schweißgerät und mache eine schöne Banderole drum.
Auch die Chefin schuftet, ist schließlich alles Handarbeit.
Ich bin gerade beim Versand. Ich packe die Päckchen, die Bestellung, die gehen morgen früh auf die Reise.
Die ehemalige Modedesignerin hat sich mit rund 50 für diesen Schritt entschieden.
Für mich war es der ausschlaggebende Grund, dass meine Kinder groß genug sind. Ich kann nicht nichts tun. Ich wollte nicht die sein, die das Licht ausmacht zu Hause.
Frauen, die sich wie Susanne Niederbremer selbstständig machen oder die in einem Familienunternehmen arbeiten, kommen nach oben. Aber Frau muss sich das zutrauen.
Ja, es hat Mut gebraucht, weil ich habe auf einmal gemerkt, nach vielen Jahren Hausfrau und Mutter, dass ich lange Zeit wirklich nicht am Markt war. Es war ein großer Schritt.
Angestellte sind allerdings auf ihren Arbeitgeber angewiesen, zum Beispiel bei der Kinderbetreuung. In der Kita Wolkenzwerge in der Hamburger Innenstadt treiben es etwa 70 Kinder bunt mit den Gnocchi an Tomatensauce. Die Kindertagesstätte des Axel Springer Verlags bietet großzügige Öffnungszeiten. Sie steht unter der Leitung des PME Familienservice, der bundesweit betriebsnahe Kitas betreut. Margit Werner, zuständig für Norddeutschland, spürt die Folgen der Quotendiskussion.
Naja, wir haben immer mehr Firmen, die Quoten ausrufen. Und ein Grund, auch eine Kita zu etablieren, wie zum Beispiel hier die Axel Springer Kita, war ganz klar, wir wollen eine Frauenquote von 38% schaffen und dabei soll uns der Kindergarten eine Hilfe sein.
Ihre Unterstützung für Eltern, Familie und Beruf unter einen Hut zu bringen, boomt. Das liegt auch am demografischen Wandel.
Was mit dem demografischen Wandel natürlich einhergeht, ist Mangel an Fachkräften. Also, dass wir merken, dass dieses Problem bei den Unternehmen angekommen ist. Ich glaube, Unternehmen haben jetzt endlich gemerkt, dass es ohne ihre qualifizierten Frauen überhaupt nicht gehen kann. Kita ist ein Personallenkungsinstrument, wo ich auch Mitarbeiter binden und auch darüber finden kann.
Trotzdem bleibt das Kinderkriegen die größte Gefahr für einen Karriereknick. Müsste nicht sein, ist aber so, beobachtet Kita-Fachfrau Margit Werner.
Ein großer Punkt ist sicherlich, dass Frauen mit Kindern zu wenig zugetraut wird und Frauen sich aber selber zu wenig zutrauen. Ich glaube, das sind zwei Dinge, die eine ganz furchtbare Gleichung sind. Ja, und ich erlebe auch junge Frauen in meinem Bekanntenkreis, die führende Positionen hatten, die rausgedrängt werden und die nach einem Jahr auch von sich glauben, sie können es nicht mehr, sie kriegen es nicht mehr hin und sie haben die Position in Anführungszeichen nicht verdient.
Die Commerzbank hat sich auf die Fahne geschrieben, das zu ändern. Sie ist eine der treuesten Firmen des Familienservice. Eine Filiale in Hamburg ist gleich um die Ecke der Kita, wo ihr einige Plätze zur Verfügung stehen. Commerzbank und Familienservice setzen auf innovative Projekte wie Kindernotfallbetreuung rund um die Uhr. Natürlich tut das ein Unternehmen nicht selbstlos. Jörg Zülke setzt als Leiter Personal in Hamburg um, was die Bank fördert. Möglichst gemischte Teams.
Also die Vielfältigkeit von Interessenlagen, die Vielfältigkeit von Historien, die Vielfältigkeit von Vorstellungen in die Zukunft führen einfach zu einem besseren Arbeitsergebnis, weil viel mehr Dinge beleuchtet werden und viel mehr Dinge nicht nur mechanisch 0 und 1 betrachtet werden, sondern aus ganz, ganz vielen Blickwinkeln. Und diese Ergebnisse von Diskussionen sind deutlich substanzieller als andere.
Doch trotz Erfolgs- und freiwilliger Selbstverpflichtung hat die Commerzbank nur 23% Frauen in Führungsfunktionen. Je weiter oben, je weniger. Im Vorstand ist keine einzige. Und das, obwohl im Finanzsektor die Belegschaft überwiegend weiblich ist. Wo also bleiben die Frauen stecken?
Wenn Sie Frauen und Männer fragen, möchtest du eine Führungsaufgabe übernehmen? Dann können wir feststellen, dass die männlichen Kollegen, wenn sie sich dafür interessieren, das sehr schnell beantworten. Mit Ja. Bei Frauen ist das, glaube ich, auch so ein Stück Emotionalität. Sofort Ja zu sagen, das ist noch nicht so ausgeprägt. Und ich glaube, die Frauen überlegen intensiver, bevor sie einen Schritt tun.
Von vorgeschriebenen Quoten hält Jörg Zülke dennoch nichts.
Genauso wie sich das Rollenverständnis in der Generationsfrage verändert hat, angeglichen hat, muss man, glaube ich, auch diesem Modell Frauen in Führungsfunktionen gewisse Zeit geben. Denn viele Frauen haben über Vorbildfunktionen nicht unbedingt das Grundverständnis, unbedingt in eine Führungsaufgabe zu gehen.
Noch mehr Zeit geben? Da schüttelt Elke Holst nur den Kopf. Vor 11 Jahren hat sich die deutsche Wirtschaft verpflichtet, den Frauenanteil in Führungspositionen zu erhöhen. Und noch immer gibt es nur marginale Verbesserungen.
Es gibt wahnsinnig viele Studien und es gibt wahnsinnig viele Maßnahmen, die Unternehmen schon bereits machen. Was wir aber feststellen ist, dass es trotzdem nicht so vorangeht, wie man sich wünschen würde. Bessere Work-Life-Balance, natürlich ist das gut. Das kommt aber erst dann zustande, wenn auch tatsächlich Frauen in Führungspositionen befördert werden, dass dies sich auch in höheren Anteilen von Frauen in Führungspositionen niederschlägt. Also man kann sagen, ja, natürlich sind das gute Maßnahmen, aber es gibt nichts Gutes, außer man tut es.
Die Untersuchungen von Elke Holst am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung zeigen, Männer bleiben in den Vorständen und Aufsichtsräten der Top 200 Unternehmen so gut wie unter sich.
Das sind Positionen, die sind sehr gut bezahlt. Es ist mit sehr viel Macht verbunden. Es ist sehr schwer, überhaupt in diesen Kreis zu kommen. Und wenn Sie schon geringere Anteile unter den Führungskräften stellen, die auf den Positionen sind, die letztendlich für Vorstände rekrutiert werden, dann haben Sie natürlich auch geringere Chancen, eine Frau dort zu platzieren.
Die männliche Monokultur, wie sie Elke Holst nennt, könnte mit klaren Zielvereinbarungen und angedrohten Sanktionen korrigiert werden. Aber auch mit Kommunikation. Denn nicht nur Teilzeit und Stereotype bei der Anstellung behindern die Frauen, auch das männliche Konkurrenzdenken. Damit Frauen in Führungsfunktionen endlich selbstverständlich werden, ist Forschungsleiterin Elke Holst vom DIW für die Quote.
Niemand mag eine Quote, weil die halt ein sehr, sehr grobes Instrument ist. Aber wie Frau Reding sagt von der EU, sie mag nicht die Quote, aber alle mögen letztendlich, was die Quote bewirkt. Und so sehe ich das auch.
Den Frauen fehlen Vorbilder. Dass es Männern oft leichter fällt zu zeigen, was sie können und haben, ist auch beim Durchstarterbetrieb Kate's Popcorn nicht anders.
Das ist alles Karamellpopcorn, da haben wir Zitrone, Vollmilch, Latte Macchiato, Kokos, Vanille.
Selbstbewusstsein liegt nicht allen im Blut. Bei Frau und Herr Niederbremer sind die Rollen jedenfalls klar aufgeteilt.
Meine Frau war so bescheiden zu sagen, dass wir uns keine Sorgen machen müssen. Ich glaube, wir sind einfach die Besten. Ich weiß, dass wir die Besten in Deutschland sind. Ich weiß, dass wir die Besten in Europa sind. Und wahrscheinlich sind wir sogar die Besten in der Welt.
Das war eine Reportage von Simon Fatzer aus Hamburg. Und das war das Echo der Zeit. Verantwortlich war Markus Mucklin für die Nachrichten. Jan Grüebler am Mikrofon, Ursula Hürzeler.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.